Schönen guten Abend, verehrte Damen, werte Herren. Schön, dass Sie heute Abend hergefunden haben in die Aula. Wir haben ein spannendes Thema vor uns, das Böse. Warum haben wir ja alle nichts mit zu tun? Herr Bechtold wird uns erzählen, wie fern das alles ist von uns, das Böse. Kommt nur im Film vor, oder? Dachte ich mir schon. Das ist das Stichwort. Für die wenigen unter Ihnen, die Herrn Bechtold nicht kennen, Film ist ein zentrales Thema in seinem Leben. Er lehrt nämlich am Studiengang Kommunikationsdesign, Time-Based Design. Und ich glaube, wenn man Leuten klar machen will, was Time-Based Design ist, dann kommt man irgendwann dazu zu sagen, das hat mit Bewegtbild zu tun. Oder wenn man es kürzer machen will, sagt man Film. Ne? Welch segensreiches Wirken das für diese Hochschule bringt, können Sie bewundert feststellen, wenn Sie sich mit Fischersbraut beschäftigen, dem, darf ich Hochschulfernsehen sagen? Ist das richtig? Ja, Hochschulfernsehen darf ich sagen, gut. Campus TV darf ich nicht sagen. Ne? Also, wenn Sie, Campus TV ist böse, Hochschulfernsehen ist gut. Also, Herr Professor Bechtold hat das Hochschulfernsehen hier an der Hochschule Konstanz ins Leben gerufen. Vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen mit an Bord und dreht da fleißig mit. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, unter www.fischersbraut.de können Sie alles über das Hochschulfernsehen erfahren und tolle Beiträge anschauen, die Studenten dieser Hochschule eben geleistet haben. Was muss man über diesen jungen Mann noch wissen? Im letzten Jahr erschien sein erstes Kinderbuch, ja, dieses Jahr, Pico und der Feenfänger, richtig? Die Feenfalle, Entschuldigung, Feenfänger gibt es irgendwo anders. Also, Pico und die Feenfalle, ein Kinderbuch erschienen. Es ist Ihnen vielleicht irgendwann mal ein Beitrag im Fernsehen über den Weg gelaufen. Sie haben vielleicht einen Dokumentarfilm von dem Herrn schon gesehen, ohne es zu merken. Wie kommt man zu solch einem Werdegang? Wie macht man sowas? Ganz einfach. Man studiert katholische Theologie. Ja, und entscheidet sich dann, diesen Weg nicht weiterzugehen, sondern nur das Studium abzuschließen und ein nächstes anzuhängen. Und geht dann an die Filmakademie nach Ludwigsburg und studiert Film und Medien. Und macht dort auch noch ein Diplom. So wird man dann ja, reif fürs Fernsehen und womöglich auch reif fürs Böse. Wir sind sehr gespannt. Viel Vergnügen oder ja, wenig Böses.
Danke, Volker. Ich nutze gleich die Chance mit der Steilvorlage für Fischersbraut. Gerade eben rendern wir die neuen Fischstäbchen raus, die könnt ihr ab morgen dann anschauen auf www.fischersbraut.de. Fischstäbchen, wer es noch nicht weiß, ist die News-Sendung von Fischersbraut. Werbung in eigener Sache kann ja nicht schaden und ist nie böse, sondern immer gut. Das Böse. 4. Oktober 1943, Posen in Polen. Von euch werden die meisten wissen, so Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, vor einer Versammlung hoher SS-Offiziere. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen zusammenliegen, wenn 500 Leichen zusammenliegen oder wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von den Ausnahmen menschlicher Schwäche, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Insgesamt aber können wir sagen, dass wir die schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk erfüllt haben. Und wir haben keinen Schaden in unserem Inneren, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen. Dies, gemeint ist die Vernichtung der europäischen Juden, ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte. Als das Heinrich Himmler sagte, war es gerade 10 Jahre her, dass die NSDAP unter ihrem Führer Adolf Hitler in Deutschland die Macht ergriffen hatte und unmittelbar danach politische Gegner und Juden in sogenannten Konzentrationslagern einsperrte und tötete. 8 Jahre, nachdem mit den Nürnberger Gesetzen den deutschen Juden die Bürgerrechte genommen und diese im weiteren Verlauf weiter aus ihren Berufen gedrängt wurden, man deren Besitz raubte und ganze Familien über Nacht verschwanden. 5 Jahre waren vergangen, dass in den Novemberpogromen, von den Nazis beschönigten Reichskristallnacht genannt, Synoden angesteckt und 25.000 Menschen verschleppt wurden. Die Juden wurden daraufhin weiter in ihren Rechten eingeschränkt und durften nicht einmal mehr zur Schule gehen oder einen Führerschein besitzen. 4 Jahre war es her, dass die deutsche Wehrmacht Polen überfallen hatte und die Einsatzgruppen begonnen hatten, die polnische Intelligenz und vor allem Juden zu töten. Vor 2 Jahren waren im Vernichtungslager Auschwitz erstmals Menschen mit Zyklon B vergast worden. Und vor 1 Jahr hatte man am Wannsee bei Berlin, in der Wannsee-Konferenz, den Entschluss gefasst, alle, ich betone alle, europäischen Juden systematisch zu töten. Heydrich rechnete damals mit 11 Millionen Menschen. Diese Aufgabe stellte sich gar nicht so leicht zu lösen dar und forderte die Kräfte der Wehrmacht und der SS, sowohl vor Ort als auch im Reich. Man machte sich Gedanken. Wie tötet man Hunderte von Menschen, ohne diese im Vorfeld und währenddessen über Gebühr zu beunruhigen? Wie unterstützt man die Schützen bei solch belastender Tätigkeit? Wie erschießt man überhaupt hunderte Menschen an einem Tag? Wie viele Schützen braucht man dazu? Wie viel Schuss Munition sind nötig, um einen Menschen zu töten? Wie ist das im medizinischen Sinne auf beste Weise zu handhaben? Wie tief müssen die Gräber sein? Wer legt sie wie an? Am Reißbrett wurden Alternativen entworfen und getestet. Massenerschießungen, LKWs, deren Abgase die Menschen vergiften sollten. Doch das empfand man alles nicht als effektiv genug. Die Vernichtungslager schon eher. Doch welche Krematoriumsöfen sind für ein Konzentrationslager der Größe von Auschwitz nötig, um die ungeheuren Mengen an Leichen zu entsorgen? Warum mute ich Ihnen an diesem Abend diese verstörenden Fragen zu, die vielleicht auch so manche schlaflose Nacht zur Folge haben? Und zudem, warum komme ich jetzt auf diese so oft schon erzählte Geschichte zurück? Haben wir nicht schon oft genug über diese Zeit nachgedacht? Der Holocaust war die von einem Staat durchgeführte, all dessen Institutionen nutzende, industriell angelegte und durchgeführte Ermordung einer fest umrissenen Gruppe von Menschen. Genutzt wurde eine moderne und effiziente Verwaltung, wissenschaftlicher Erfindergeist, eine eigens entwickelte Technik, die industrielle Kapazität einer Gesellschaft und ein auf Effizienz, Sachlichkeit und Pflichterfüllung, dies durchgehalten zu haben, ohne Schaden genommen zu haben, ein eingestimmtes Personal. Es war Massenmord, unterworfen einer absoluten Zweckrationalität, in der das größtmögliche Verbrechen, zu dem Menschen fähig sind, zum routinierten Arbeitsvorgang wurde. Man war dabei aber anständig geblieben. Anständig statt menschlich. Ich will nicht mit Ihnen in die überflüssige Diskussion einsteigen, ob der Holocaust ein einmaliges Geschehen in der Geschichte der Menschheit darstellt oder nicht. Das ist zweifelsfrei so. Doch noch einmal, warum muten wir uns heute Abend diese verstörenden Tatsachen zu? Wir tun dies, damit wir uns klar machen, worüber wir hier nachdenken. Über das Böse nachzudenken ist, wenn es den Begriff Denken verdienen soll, selbstverständlich ein intellektuelles Tun, das unserer Vernunft verpflichtet sein sollte. Doch spielt hier das mögliche Ergebnis unseres Gedankengangs eine ungleich größere Rolle als bei vielen anderen Fragen in der Philosophie. Die Realität des Bösen betrifft jeden von uns zu jeder Zeit. Ob wir nun Böses tun oder Böses erleiden, ob wir diejenigen sind, die Menschlichkeit vermissen lassen oder nicht als Menschen wahrgenommen werden. Die Frage nach dem, was das Böse ist, ist in besonderer Weise die Frage danach, wie wir Menschen sind und damit auch die Frage, was ist der Mensch? Angesichts der eingangs beschriebenen Tatsachen sollte jedem klar sein, dass es eben bei dieser Frage nicht um den weichgespülten Kampf zwischen dem bösen Mann mit dem schwarzen Hut und dem in weiß gewandeten strahlenden Helden gehen kann, das stets und in einer beglückenden Gesetzmäßigkeit den Sieg des Guten und das Ganze dann mit einem strahlenden Happy End endet. Diese Frage führt uns vielmehr an den Abgrund unseres Wesens, in dessen Tiefe unter Umständen der Kern menschlicher Identität verborgen liegen könnte. Wer über das Böse nachdenkt darf, so meine ich, der darf das Primärgefühl der Fassungslosigkeit gegenüber dem Bösen nicht verlieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Realität des Bösen nicht nur unwiderlegbar ist, sondern dass wir uns auch in der ständigen Auseinandersetzung damit immer weiter verändern und das auch nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Der Gedanke, dass man etwas Böses erleben kann oder dass man etwas Böses tun kann, ohne, wie Himmler es sich zurechtlegte, ohne Schaden an der Seele zu nehmen, ist schlichtweg dumm. Doch dieses Primärgefühl der Fassungslosigkeit, die Vergegenwärtigung, was wir Menschen einander anzutun in der Lage sind, ist schwer auszuhalten. Es fordert viel von uns, den Blick nicht zu senken und sich zuzumuten, wie böse der Mensch zu Menschen sein kann und uns Auge in Auge zu stellen. Das Böse lehrt die Flucht vor dem Bösen. Diese Flucht hat einen Charakter. Wir versuchen, dem Bösen zu fliehen, indem wir es domestizieren, statt uns eben jene Fassungslosigkeit zu bewahren. Fangen wir also an. Wie geht dieses Domestizieren, dieses Zähmen vor sich? Anscheinend haben wir Muster entwickelt des Denkens, die uns dabei helfen sollen, diese Fassungslosigkeit zu bewältigen. Um es gleich vorweg zu sagen, wir domestizieren natürlich nicht das Böse selbst, sondern eher die Angst, die wir von ihm haben, vor ihm haben. Da gibt es drei Modelle. Das Moralisierungsmodell steht ganz oben. Wir versuchen, wir sind nun mal Menschen, dem Bösen einen Sinn zu geben, indem wir uns sagen, dass wir ohne das Böse nicht um das Gute wüssten. Deswegen ist es nötig. Nur wer das Böse kennt, weiß, was gut und richtig ist. Auf den ersten Blick ein einleuchtender Gedanke. Dunkel erklärt sich durch hell, weiß durch schwarz. Doch ist der Gedanke generell richtig, dass nur vor Kontrasten Dinge verstanden werden können? Dass wir eine Sache nur verstehen, wenn es das Gegenteil dazu gibt? Wohl nicht, denn können wir nur lieben, wenn wir denken, dass diese Liebe auch Hass sein könnte? Das Moralisierungsmodell ist ein Beispiel für den Versuch, das Böse zu zähmen. Denn der Gedanke, der dahinter steckt, wenn wir das Gute für das Böse brauchen, dann denken wir ja im Grunde, dass das Böse dem Guten irgendwie dient. Es dient sogar der Moral. Das Böse meint es eigentlich nicht so. Vielleicht meint es es ja sogar gut. Wir sehen es bloß noch nicht richtig. Wir geben dem Bösen einen Sinn, weil wir nicht bereit sind zu akzeptieren, dass das Böse vor allem eines tut: Sinn zu hinterfragen. Die Fassungslosigkeit gegenüber dem Bösen ist die Fassungslosigkeit, die uns ergreift, wenn wir gewahr werden, dass diese Welt sinnlos sein könnte. Ein anderer Versuch, den Konflikt mit dem Bösen zu entschärfen, ist das Denkmodell, das uns das Böse, wenn wir es erfahren, sensibler macht für das Gute. Dieses Ästhetisierungsmodell ist vom Gedanken geprägt, dass das Böse uns im Nachgang sensibilisiert für das Gute. Freilich war das schlimm, was mir geschehen ist, was man mir angetan hat, aber es hat mich stärker gemacht. Ich will nicht leugnen, dass dies eine Sache ist, die im Einzelfall Relevanz haben kann. Doch was, wenn das Böse so böse war, dass man zu großen Schaden an der Seele genommen hat? Ist das Modell tragfähig gegenüber den jüdischen Müttern, die nach der Selektion an der Rampe in Auschwitz ihre Kinder auf dem Weg in die Gaskammer in ihren Mänteln erstickten, damit sie nicht den qualvollen Tod durch Zyklon B ertragen mussten? Dieses Modell kann zudem, und das ist pervers, genutzt werden, dass derjenige, der Böses getan hat, seinen Taten im Nachhinein unentschuldigend Sinn verleiht. So wie Heinrich Himmler, als er in Posen sagte, dies durchgehalten zu haben, also das Böse getan zu haben, und dabei, abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwäche, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Er könnte auch sagen, wir sind daran gewachsen. Pervers daran ist, dass sich der Massenmörder Himmler auf perfide Weise noch zum Opfer des Bösen macht, für das er selbst verantwortlich ist. In eine ähnliche Richtung denkt das Instrumentalisierungsmodell. Das Böse nämlich ist notwendig, damit wir uns weiterentwickeln. Denn wir lernen nur aus Fehlern. Das Böse wird hier sozusagen als Pace Car der Evolution verstanden. Auch hier erkennen wir wieder den Versuch, dem Bösen eine Funktion und damit Sinn zu geben. Das Böse als Preis des Fortschrittes? Natürlich lernen wir auch aus Fehlern. Doch wieder die Frage, Ist dieses Modell tragfähig gegenüber den Opfern des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs? Im Gegenteil. Mit diesem Gedanken werden die Opfer instrumentalisiert. All ihr Leid und sie selbst werden zu Kollateralschäden in der Entwicklung der Menschheit. Sie sehen, diese Modelle zeigen uns nur, wie wir oftmals mit dem Bösen umgehen wollen, dass wir es bewältigt bekommen. Wir wollen jetzt aber im weiteren Gedankengang versuchen, nicht auf jene Modelle hereinzufallen und am Abgrund des Bösen stehend uns dem Wesen des Bösen nähern. Dass es Böses gibt, davon überzeugt uns die Erfahrung täglich. Woher es aber kommt und worin es im Grunde liegt, das wird uns schnell zum Problem. Offensichtlich wird das, was wir als das sittlich Böse oder auch Gute verstehen, zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Kulturen oder politischen Systemen anders verstanden. Was dem einen sein Freiheitskämpfer, ist dem anderen sein Terrorist. Dennoch, unter den historischen und kulturellen Gewändern bleibt die nackte Gewissheit, dass es Böses gibt. Der Mensch entscheidet sich für das Böse oder das Gute, was auch immer es gerade bedeutet. Entscheidet ist das Wort im Zentrum. Letztendlich müssen wir feststellen, dass der Ort des Bösen über Zeiten und Kulturen hinweg der menschliche Wille ist. Das ist eine Konstante in unserer Diskussion. Das Böse ist keine Größe, die außerhalb unserer selbst existiert. Denn nur im Willen entscheidet der Mensch, ob er böse oder gut handeln will. Und damit geraten wir beim Denken in eine paradoxe, widersprüchliche Situation. Das Paradoxon des guten Bösen nämlich. Denn wenn wir etwas wollen, dann ist es für den Willen erstmal gut. Auch wenn wir wissen, dass es böse ist. Denn was wir wollen, ist erstmal gut für uns. Was immer der Wille will, behauptet er bereits als gut. Und wenn ich etwas will, dann ist es für mich gut. Von außerhalb des Willens betrachtet, mag das merkwürdig klingen. Dieser Mensch will Äpfel stehlen. Was dieser Mensch will, ist doch böse. Doch begeben wir uns in den Willen hinein, so stellen wir fest, dass der Wille die Sache anders sieht. Er will dies und deshalb ist es für ihn gut, selbst wenn er das Böse um das Böse willen will. Auch dann ist das Böse für ihn in diesem Moment, von innen betrachtet, immer noch das Gute. Doch wo bleibt dann das Böse überhaupt? Kann es dann Böses überhaupt geben, wenn der Wille doch eigentlich nur Gutes, wenn auch vielleicht als Böses, wollen kann? Thomas von Aquin, der große Theologe und Philosoph, hat das Problem mal so formuliert. Er hat gesagt, es kann zwar immer Gutes ohne Böses, aber nie Böses ohne Gutes geben. Gutes ohne Böses kann es geben, aber nie Böses ohne Gutes. Selbst wenn ich Böses will, ist es für mich im Wollen immer noch Gutes. Wo bleibt dann jetzt hier Moral, Ethik, eine Handlungsanweisung für ein sauberes und gutes Leben? Das werden Sie heute Abend nicht bekommen können. Was wir hier versuchen, ist zu klären, was das Böse im Kern ist. Genauer, worin der Grund zur Möglichkeit des Bösen zu finden ist und wie wir Menschen, losgelöst von Zeiten und Kulturen, damit umgehen können. Was wir jetzt schon wissen, das Böse ist ein Konflikt des Guten mit dem Guten im Willen. Man könnte es auch ein bisschen einfacher formulieren. Der Konflikt zwischen dem Guten, das außerhalb unseres Willens als Anspruch an uns präsent ist, dass wir sagen, das ist gut, das ist richtig, das sollen wir tun, und dem, was der Einzelwille, ich, im konkreten Fall für sich als gut betrachtet. Der vom Guten bestimmte Wille formuliert, weil es gut ist, will ich dies. Der vom Bösen bestimmte Wille sagt, dies ist gut, weil ich es will. Was auf den ersten Blick als eine typisch mittelalterliche Gedankenübung erscheint, hat aber eine große Tragweite. Denn aus diesem Konstrukt geht klar hervor, dass wir Menschen mit Freiheit begabte Wesen sind. Wir haben eine Wahl, mit einem vom Guten bestimmten Willen oder mit einem vom Bösen bestimmten Willen zu wollen. Fazit: Das Böse existiert nicht außerhalb unseres Willens, dort entsteht es, nirgendwo anders. Das Böse ist gekoppelt an den Menschen. Der Abgrund des Bösen, an dessen Rand wir stehen und den wir hinabblicken, ist der Abgrund des menschlichen Willens. Wir schauen hier in uns selbst hinein. Der Abgrund ist so tief, wie unsere menschliche Freiheit reicht. Dass wir sowohl das eine wie auch das andere wollen können, ist Beleg dafür. Eine Freiheit, die uns auch Angst machen kann, weil sie nämlich eine abgründige Freiheit ist. Das Böse ist der Preis der Freiheit. Es gibt nichts Böses losgelöst von der Freiheit. Und es ist immer der Mensch, der Böses tut. Und deswegen gibt es auch keine Entschuldigung des Menschen für das Böse. Naja, vielleicht doch. Schaut man in die Religionen und die Kulturgeschichte, gibt es nicht die Macht des Bösen, gibt es nicht den Teufel? Vor allem für jene, die unter dem Bösen leiden, die es ertragen müssen, ist das Böse oft unverfügbar und wirkt selbstständig. Wie eine fremde Macht, so wie der Teufel und die Schlange im Paradies. Ist es so, dass wir von einer fremden bösen Macht zum Bösen verführt werden, so wie Darth Vader in Star Wars? Es wirkt immer auf uns, als ob das Böse schon immer irgendwie da sei. Dieses immer schon da des Bösen wirkt dann auf uns wie gesetzt und behauptet den eigentümlichen Anschein verdichteter, geballter Wirklichkeit. Wenn unser Wille nämlich entscheidet, scheint das Böse nicht erst in diesem Moment zu entstehen, wie wir gerade behauptet haben, sondern wir entscheiden uns ja dafür oder dagegen. Existiert es also doch losgelöst vom Willen außerhalb dessen? Nein. Das immer schon da des Bösen ist nämlich das immer schon da unseres Willens. Es ist nicht so, dass der Wille irgendwann mal existiert und dann irgendwann mal spürt, ich könnte ja auch böse sein. Nein. Nur weil es den freien Willen gibt, gibt es die Möglichkeit des Bösen. In dem Moment, wo der freie Wille da ist, ist auch das Böse da. Und deswegen ist es immer schon da des Bösen, das immer schon da unseres Willens. Und deswegen ist auch das Böse kein selbstmächtiges Etwas, keine überindividuelle Macht. Es kommt nur aus dem Inneren unseres Willens und hat seinen Ort im einzelnen Willen selbst. Das Böse ist, um es klar zu sagen, Menschenwerk, nicht Teufelswerk. Es ist der Preis des freien Willens. Doch warum handelt dieser freie Wille auch böse? Er könnte doch einfach nur gut handeln. Hat der freie Wille, der ja auch zum Guten frei ist, so eine Art philosophischen Gendefekt, der ihn ab und zu dazu zwingt, böse zu handeln? Gewiss. Eine Freiheit, das ist uns klar, ohne Wahlmöglichkeit ist keine Freiheit. Doch immer noch sind wir frei, das Böse auch nicht zu wollen. Matthias Claudius formuliert es so: Nicht der ist frei, der tun kann, was er will, sondern wollen kann, was er soll. Nicht der ist frei, der tun kann, was er will, sondern wollen kann, was er soll. Hat die Frage nicht beantwortet, wir formulieren sie nur noch mal anders. Doch warum können wir nicht immer wollen, was wir sollen? Weil wir eben nicht völlig frei sind. Das ist das zweite Paradoxon, nämlich das der unfreien Freiheit. Wir wissen, dass wir frei sind, aber wir wissen auch, dass wir nicht vollkommen frei sind. Wir sind unfrei frei. Wir wissen um die Unendlichkeit, die wir zum Beispiel in der Liebe spüren. Wir wissen aber auch um unsere Endlichkeit, die wir angesichts des Todes erkennen und auch an der Endlichkeit der Liebe. Wir machen Fehler, weil uns die Einsicht fehlt und weil uns Kraft zum Guten fehlt. Der Grund der Möglichkeit zum Bösen ist die Konstruktion von uns als ein mit Freiheit begabtes Wesen, das nicht vollkommen ist. So hat also das Böse seinen Ort im Willen des Menschen, der im Bösen den Preis seiner nicht vollkommenen Freiheit bezahlt. Doch wie sieht nun dieses Geschäft zwischen Welt und Mensch, zwischen Freiheit und Bösem genau aus? Lassen wir doch mal Philosophen zu Wort kommen. Sokrates und Platon, das Denken als Rettung vor dem Bösen. Es gibt immer diese Lücke zwischen unserer Endlichkeit und der Vollkommenheit, die wir in unserem Leben ständig erfahren. Wir spüren, dass wir noch mit uns fertig werden müssen, weil wir uns als nicht fertig erfahren und erleben. Die Frage, die natürlich lautet, ist, können wir denn je mit uns fertig werden und damit auch mit dem Bösen? Sokrates und sein Schüler Platon waren davon überzeugt. Die beiden Philosophen lebten und wirkten zwischen 470 etwa und 350 vor Christus in Athen und prägten unsere Kulturgeschichte auf besondere Weise. Sie sind heute noch in aller Munde. Beide zeichnet es aus, dass sie an den Menschen glaubten. Dieser sei durchaus in der Lage, sich aus eigener Kraft zu erlösen und Wollen und Können in Einklang zu bringen. Das sei möglich, wenn man den Menschen verstanden hat. Dann sind Wollen und Können im Einklang. Und wer kann dies leisten? Sokrates und Platon sagen, was uns befreit, ist der Geist, die Vernunft. Wer klar denkt, wird das Böse besiegen. Auf dem Wege der Erkenntnis der Natur des Menschen wird das Böse überwunden. Durch das Denken kann der Mensch sich selbst vervollkommnen, denn das Gute ist für den Menschen erreichbar. Er kann es aus eigener Kraft. Er braucht dazu keinen Gott oder eine transzendente Gnade oder eine Offenbarung. Und so lautet der Auftrag an den Menschen, so die beiden Philosophen, finde heraus, was du kannst, damit du nur willst, was du kannst. Den beiden geht es darum, Wollen und Können zu synchronisieren, eine ausgewogene Einheit im Menschen herzustellen. In der Selbsterkenntnis, in der Selbstkenntnis sind Wollen und Können im Einklang. Naja, soweit ist mal das Ziel formuliert. Doch die beiden Philosophen sehen, dass der Mensch ein Schauplatz großer Verwirrung ist. Denn die Frage, die der Mensch, der ja die Sache meistern soll, die Fragen, die er sich beantworten soll, lauten zum Beispiel, nun ja, wonach richte ich mich denn, wenn ich mich nach mir selber richten soll? Wenn ich mich selber durchschauen soll, nach was richte ich mich da? Und wer richtet darüber, nach was man sich richtet? Sie sagen, anfangen. Fangt an, nachzudenken. Prüft nach, handelt, findet im Gespräch miteinander heraus, entwickelt und erfindet. Sie sagen nämlich, wir Menschen sollen so sein wie die Welt. Die ist nämlich gut und geordnet. Im Erkennen der guten und geordneten Welt findet der Mensch zu sich selber und erlernt, in dieser Welt zu leben. Der Erkennende wird damit dem Erkannten ähnlich. Der Mensch wird der Welt ähnlich, die gut und geordnet ist, und beginnt mit ihr übereinzustimmen. Und dann wird er am Ende wie ein geschickter Wagenlenker, so dass die Metapher von Sokrates, alle Kräfte der Pferde gebündelt abstimmen und auf dem Wege bleiben. Diese Ausgeglichenheit ist das hohe Ideal der Antike und die ist das Ergebnis der Erkenntnis. Denken rettet uns vor dem Bösen. Das Böse also ist für die beiden Griechen ein Mangel an Einsicht in der Natur des Menschen. Die Unvernunft schafft Böses. Und Sokrates und Platon sind sich sicher, dass die Vernunft genug Licht in den dunklen Abgrund würde werfen können. Selbsterkenntnis und Selbsterlösung durch Philosophie, das Denken rettet uns vor dem Bösen. In der Selbstbeschränkung auf das, was wir Menschen leisten können. Wir sollen nicht mehr wollen, als diese Welt zu bieten hat. Wer das will, der will Böses, weil er gerät aus der Balance, aus der Ausgeglichenheit. Er passt nicht mehr in diese Welt. Das Verlangen des Menschen nach mehr, dieses unvernünftige Verlangen des Menschen nach mehr, ist der Ursprung des Bösen. Ganz anders Augustinus. Augustinus liebte das Leben maßlos und deshalb konnte es ihm nicht genügen, allein nur von dieser Welt zu sein. Er stellte Sokrates und Platons Denken auf den Kopf oder auf die Füße, wie Sie wollen. Diese forderten ja, das Verlangen einzugrenzen und durch das Denken zu leiten. Bei Augustinus geht es darum, es ins Grenzenlose zu steigern. Augustinus von Hippo wurde 354 in Tagaste, das liegt in Algerien, geboren und 430 starb er in Hippo, auch in Algerien. Er war zunächst Professor für Rhetorik in seiner Heimatstadt, dann in Karthago und schließlich auch in den Metropolen Rom und Mailand. Von 395 an bis zu seinem Tod war er Bischof von Hippo. Was nach einer strategischen Karriereplanung aussieht, war es beileibe nicht. Der lebenshungrige Augustinus kannte das Böse nämlich aus eigener Anschauung. Sein beeindruckendes Werk Confessiones, heißt Bekenntnisse, übrigens die erste Autobiografie der Weltgeschichte, trägt nicht zu Unrecht diesen Titel. Er selbst bezeichnet sein Leben als ausschweifend und von unehelichen Beziehungen und Kindern mit verheirateten Frauen ist die Rede. Der ist übrigens auch Kirchenlehrer und Heiliger. Krisenhafte Erfahrungen und schmerzhafte Sinnsuche sind beschrieben und machen klar, dass es sich bei diesem Buch eben nicht um ein intellektuelles Gehabe geht, sondern um die Verarbeitung selbst erlebter existenzieller Erfahrungen. Nun, dieser lebenshungrige Augustinus, dessen Lebenshunger führte diesen zu der Überzeugung, dass es mehr geben muss als all das, was er ausprobiert und erlebt hatte. In den sterblichen, in den unvollkommenen Dingen hatte er es nicht gefunden. Sein Verlangen blieb. Ja, Sokrates und Platon hätten ihn auf die Seite genommen, ihm geraten, nun ja, dann pass doch dein Verlangen an die Möglichkeiten der Welt an. Doch sie hätten Augustinus nicht überzeugt, denn er liebte auch das Verlangen, nicht nur die Dinge, nach denen es ihm verlangte. Er glaubte sogar, dass dieses Verlangen als solches nicht nur einfach menschlich, sondern vor allem auch richtig sei. Im Gegenteil sogar, könne gar nicht groß genug sein. Dieses Verlangen, diese Sehnsucht nach Erfüllung sei nämlich jenes Verlangen, das die Seele erhebe. Und wer dieses Begehren töte, töte den Menschen. Dieser sei nämlich eben auf dieses Größere hinaus verwiesen, eben auf die Erfüllung angerichtet und sei auch dazu begabt, sich selbst zu überschreiten. Er würde Sokrates und Platon so des Transzendenzverrates bezichtigen. Sie würden den Menschen und seine Fähigkeit, sich selbst zu übersteigen, verraten. Denn, so sagt er, wer sein Verlangen zügelt, der öffnet sich nicht dem Leben. Und nun springt der Kirchenlehrer Augustinus über die theologische Latte, der öffnet sich natürlich auch nicht Gott, der das Ziel allen Verlangen sei und eben auch die Fülle des Lebens. Wer sich diesem Verlangen nicht anvertraue, der sei eben weiter entfernt von der Fülle, komme nie dem Vollkommenen nahe und Gott, der das Gute ist. Und wer dem Guten fern ist, ist im Umkehrschluss dem Bösen nah. Für Augustinus ist das Böse also der Mangel an Sein. Wir sind zu wenig. Der Mangel an Leben. Und das grundlegend Böse ist der Verrat des Menschen an seiner Bestimmung zur Selbstüberschreitung. Nun ja, aber wenn es dieses Verlangen gibt, wenn es dem Menschen eingeschrieben ist, wie kann das dann geschehen, dass ich mich selbst verrate? Augustinus sieht, schon an seinem Lebenslauf, dass der Mensch nicht vollkommen geschaffen ist, aber mit dem freien Willen begabt ist. So ist es nämlich möglich, dass er diesen Willen, den er hat, sich selbst zu überschreiten, nicht nutzt, um sich Gott und dem Leben gegenüber zu öffnen, sondern sich aus freiem Willen reduziert und so die Teilhabe am Sein verliert. Sozusagen fährt er sein Leben mit gebremstem Schaum. Die Prioritäten verschieben sich, Desorientierung entsteht, der Mensch handelt falsch und böse. Dieser Gedanke ist 1600 Jahre alt. Doch Albert Einstein hat im vergangenen Jahrhundert darauf hingewiesen, dass beispielsweise die Naturwissenschaften dazu dienen, den Menschen über seine Grenzen und seine selbstsüchtigen Interessen zu bringen. Sie dienen dazu, das Ganze in den Blick zu nehmen. Und so können sie uns aus dem Gefängnis der Selbstbeschränkung, so hat er es formuliert, befreien. Wenn die Wissenschaften aber nicht mehr das Ganze der Welt zum Zwecke der Befreiung des Menschen im Blick haben, wenn sie nicht mehr dem Menschen dienen, wird die Natur zum Ding und über kurz und lang auch der Mensch, der damit manipuliert und zum Mittel wird. Einstein hat sozusagen für die technische Moderne das weitergedacht, was Augustinus gedacht hat. Einstein würde natürlich nicht mit Augustinus über die theologische Latte springen, aber zum Verrat des Menschen an seiner Fähigkeit zur Selbstüberschreitung sind sie bestimmt einer Meinung. Augustinus und Einstein raten Ihnen also, machen Sie etwas aus Ihrem Leben. Bleiben Sie nicht stehen, lernen Sie tagtäglich dazu. Stehen Sie zu Ihrem Verlangen nach Höherem. Und vor allem haben Sie keine Angst. Wie Sokrates, Platon und Augustinus ist auch Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, der hat wirklich so viele Namen, davon überzeugt, dass der Mensch weder mit sich noch mit der Welt fertig ist. Aber um in seiner Welt und in seiner Zeit, so wie sie Schelling beschreibt, zu bestehen, braucht es, sagt er, den Mut des Tigers. Er war ein Schwabe, er hat wahrscheinlich Tiger gesagt. Er lebte von 1775 bis 1854 und stammt aus einer schwäbischen Pfarrersfamilie. Er ist nämlich geboren in Murrhardt und studierte mit einer Sondergenehmigung, schon mit 15 Jahren, Theologie in Tübingen. Übrigens zusammen mit dem Dichter Friedrich Hölderlin und dem großen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Schelling sieht die Sache nun so, vereinfacht formuliert: Die Schöpfung, die Welt, ist in einer Evolution begriffen, ist aber noch, lange, kurz, aber noch lange nicht fertig. Die Schöpfung ist nicht von ihrem Anfang an gut, wie zum Beispiel die Kirche und der Augustinus glaubte. Sie wird es erst im Laufe der Zeit. Sie wird sozusagen erwachsen. Auf welchem Stand wir uns nun gerade befinden, müssen Sie selbst entscheiden. Doch die Welt hat im Menschen die Dimension wenigstens der Selbstwahrnehmung erreicht. Der Mensch zeigt sich in der Welt als selbstbewusstes Wesen. War nicht immer so, aber dieser Geist des Menschen ist ein Zeichen der Evolution der Welt. Diese unfertige Welt ist aber, und er ist da ein sehr genauer Denker, nun nicht zwangsläufig auf dem Weg, die beste aller Welten zu werden. Oder sogar nur eine bessere. Sie muss nämlich nicht besser werden, sie kann auch durchaus schlechter werden. Damit dies nicht geschieht, ist der Mensch gefordert, das Böse zu überwinden, das Gute immer weiter zu stärken. Und dies ist nach Schelling das Drama der Freiheit. Denn anders als bei Augustinus und den Griechen, nicht nur der einzelne Mensch steht auf dem Spiel, sondern bei jeder Tat, die sie tun, die ganze Welt. Die Welt braucht den Menschen, jeden Einzelnen, um eine bessere zu werden. Die Freiheit und das Böse sind hier nicht nur im Menschen, sondern auch in die Welt hinein untrennbar miteinander verbunden. Schauen wir uns dieses Drama der Freiheit ein bisschen genauer an. Natürlich spielt sich das Drama auch für Schelling im Willen ab. Allerdings findet er in seiner Untersuchung zwei Willen vor. Zum einen, sagt er, ist da der Selbstbehauptungswillen, der das Individuum anhält zu leben, der Selbsterhaltungstrieb. Der zeigt sich als eine kontrahierende, sich zusammenziehende Bewegung nach innen. Zum anderen gibt es, so Schelling, den Universalwillen. Dies ist der Wille, der das Zusammenleben in der Welt und das Überleben der Welt möglich machen soll. Er ist beschreibbar als eine expansive, sich nach außen in die Welt hineinrichtende Bewegung. Und der ist geprägt von der Vernunft und von der Liebe. Denn beide, Vernunft und Liebe, erkennen die Welt an, wissen, dass sie in einer Welt sind und nicht alleine. Mit Hilfe der Vernunft und der Liebe werden andere Räume erschlossen, eröffnen sich neue Zeiten. Eben wieder ein transzendierender Charakter, den Augustinus schon entdeckt hat. Diese beiden Willen sind natürlich im Menschen zu Hause. Der selbstbezogene Wille, der tiefste Abgrund absoluter Selbstbezüglichkeit, da, wo man nur noch sich sieht, der die Welt nicht denken und auch nicht sehen will, und der nach außen gerichtete Wille, der den höchsten Himmel des sich selbst überschreitenden Wesens, wie er poetisch formuliert, anstrebt. Dem Menschen muss es nun darum gehen, diese beiden Bewegungen, die kontrahierende wie die expandierende, aufeinander abzustimmen. Und bestimmt der Egoismus, klar, das Wollen wird die Fähigkeit zum Transzendieren beschnitten. Die Welt und die Bedürfnisse bleiben außen vor, ich übernehme keine Verantwortung, die Welt kann sich nicht weiterentwickeln und so geht es eben nicht voran. Der Mensch lebt ständig in diesem Zwiespalt und kann sich so schwer in Richtung Welt orientieren. Auf diese Weise, wenn der Mensch nicht standhält, wird er gleichzeitig natürlich zum notorischen Verräter seines höheren Lebensprinzips. Er verharrt sozusagen in der Rolle eines metaphysischen Tiers. Und deswegen beschreibt Schelling zum Beispiel, dass diese Welt immer so irgendwie verklebt sei mit Traurigkeit. Zwar, sagt er, entsteht doch so was wie Fortschritt, klar. Doch der führt so, wie Einstein sagte, zu einer Verdinglichung der Welt und des Menschen. Und statt dass wir uns wirklich weiterentwickeln, statten wir sozusagen das Hamsterrad, in dem wir gefangen sind, nur besser aus. Werden zum Innenarchitekten unseres goldenen Käfigs, statt zum Entdecker und Gestalter einer besseren Welt. Und das, sagt Schelling, ist der Ursprung des Bösen. Auch hier verrät der Mensch seine Fähigkeit zur Transzendenz, ordnet die Welt seinem Willen unter, statt für sie Verantwortung zu übernehmen. Soweit die Analyse. Wo lauert die Rettung? Wie kann das verhindert werden? Die Erkenntnis, die Schelling formuliert, ist nicht einfach, sondern erschreckend. Wir sind für die Welt und deren Weiterkommen verantwortlich. Und wenn wir jetzt so in die Welt blicken, so wie sie aussieht, so sagt er, schauen wir auch hier wieder in den Abgrund unseres Willens. Damit wird Angst zu unserem Begleiter. Und Schelling formuliert und fordert von uns den Mut des Tigers. Den Tigersprung zum Handeln an der Welt, auch wenn wir wissen, dass die Schöpfung eben noch nicht fertig ist. Und das ist das größte Drama der Freiheit. Wir wissen nicht einmal, ob diese Schöpfung nicht einfach misslungen ist, nicht taugt und alles, was der große Tiger zu tun versucht, vergebens ist. Vielleicht lohnt der Kampf nicht, weil diese Welt einen Webfehler hat, der sich vielleicht aber erst am Ende der Zeiten zeigen wird. Und dennoch fordert er, keiner darf seinen inneren Himmel verraten. Sie hören, das klingt schon viel pessimistischer, als es bei Augustinus klang und auch bei den Griechen. Denn dass das Projekt Welt scheitern könnte, weil es per se verdorben ist, dass es vielleicht nie zu einem wirklich guten Ende kommt, kein Happy End der Schöpfung, dass das Böse dann auch nicht überwinden werden kann und dass es vielleicht in der Welt selbst steckt, dass das Böse ein Fehler ist in der Schöpfung. Und dann ist es nicht mehr allein der Mensch und sein Wille, die böse sein können, sondern die Welt ist schlecht. Und mit ihr als ein Teil der Mensch natürlich auch. Vielleicht ist das Ziel der Schöpfung ja gar kein ethisches. Vielleicht ist ja alles sinnlos und das Böse nur das Symptom, der Ausdruck dieser Sinnlosigkeit. Da tut der Gedanke gut, obwohl er Schelling nicht widerlegen kann, dass der Mensch sich auch gegen sein Eigeninteresse entscheiden kann, sich für das Gute entscheiden, weil es das Gute ist und nicht deshalb, weil es für ihn gut ist. Es kann ihm sogar etwas kosten. Auch wenn, und das ist die große Frage, die von Schelling im Raum steht, auch wenn gerade solches, was wir als ganz wertvolles Tun ansehen, vielleicht absurd und absolut sinnlos ist in einer Welt, die gar nicht das Ziel hat, eine Gute zu sein und nicht die Möglichkeit hat dazu. Jean-Jacques Rousseau steigt ein bisschen darauf ein. Er war Franzose, lebte von 1712 bis 1778, im Zeitalter der Aufklärung, unmittelbar vor der Französischen Revolution. Französisch-schweizerischer Schriftsteller, Philosoph, Pädagoge und übrigens sogar Komponist. Vor allem aber war er ein armer Mensch, ein Querkopf, der es nie lange irgendwo aushielt und sich mit jedem verfeindete, der ihm ein wenig näher kam. Vielleicht lag es daran, dass der Vater den kleinen Jean-Jacques mit 10 Jahren schon in die Obhut misshandelter Pflegeeltern geben musste, später sogar das Interesse an ihm verlor und Jean-Jacques so erwachsen geworden, wie ein Vagabund durch Frankreich und die Schweiz zog. Immer wieder verjagt, verbannt, ausgestoßen und nicht selten auch durch eigene Schuld. So verwundert es nicht, dass die Gesellschaft, die er als ausgrenzend und als Gefahr erlebte, dass er sagt, dass dies nicht das richtige Umfeld für den Menschen sei. Er glaubte nämlich nur, dass der Mensch im natürlichen Zustand frei von gesellschaftlichen Zwängen gut sei. Hier sei der Mensch bei sich, befähigt zur Sympathie und zum Mitleid. Solches habe er nicht durch Gebote und durch Erziehung verinnerlicht, sondern sei bei ihm naturgemäß als Gefühl vorhanden. Zurück zur Natur, lautet so seine Forderung. Der Mensch ist mit sich nur in diesem Naturzustande im Reinen. Doch die Vergesellschaftung des Menschen, was wir Zivilisation nennen, hat diesen aus seinem Selbstsein herausgerissen. Nun fühlt er nicht mehr, was gut ist, sondern erkennt es nur als Gesetz. Das ist nicht gut. Und wie ist es dazu gekommen? Wieder ist die Vernunft der Grund. Denn wir sind mit Vernunft begabt und erkennen, und wir haben gemerkt, dass wir mit der Welt nicht in einem sind. Wir erkennen auch die Differenz mit den anderen Menschen. Wir verlieren die Ruhe, wir werden nervös und werden so zum entarteten Tier, das durch den Sündenfall eines mit dem Menschen verfeindeten Bewusstseins entstanden ist. Wir fallen aus der Schöpfung heraus. Wir verlieren das Idyll der grenzenlosen Geborgenheit in der Welt. Rousseau sagt, die Freiheit macht uns krank. Es gibt Momente, sagt er, in denen dieses Idyll wieder spürbar wird. Kennen wir alle ekstatische Momente, in denen wir mit allem im Reinen sind und wo wir uns selbst genug sind. Wo wir uns selber verlieren können. Und so stellt natürlich er sich die Frage, könnte denn nicht die Liebe das leisten? Jene geborgene Gemeinschaft wiederherzustellen? Kann denn nicht die Liebe alle Grenzen überwinden, sodass man sich in einem außerordentlichen Zustand einfach auflösen kann mit einem anderen? Rousseaus Sehnsucht danach findet jedoch keine Erfüllung, denn er meint, dass in diesem Moment absoluter Grenzenlosigkeit und Transparenz ja der andere verschwinden müsste und damit auch die Liebe. Es kann keine vollkommene Gemeinschaft geben. geben. Rousseau geht sogar so weit, dass er dann sagt, dass wir Menschen uns deshalb zu Feinden werden müssen. Denn wenn ich mir wünsche, dass sich die Grenzen auflösen, wünsche ich mir das Auslöschen des anderen. Wenn ich darauf verzichte, die Grenze zu verschieben, dringt sie in mich ein. Ich habe keine Wahl. Es gibt in keinem Leben Platz für einen anderen. Der zivilisierte, erkennende Mensch ist verdammt zum Bösen. Mein Wille, sagt Rousseau, will leben. Und er kann es nur auf Kosten der anderen. Doch Rousseau gibt nicht auf. Er sagt, wenn mein Wille nicht das Böse hemmen kann, dann muss es eben ein anderer tun. Es kann natürlich auch nicht der Wille eines anderen sein. Sondern, wie er sagt, der Volonté générale. Dieser allgemeine Wille muss in einem Staat und in dessen Gesetzen verankert werden. Wie geschieht die Einigung darüber? Wie legen wir fest, was gut und böse ist, wo die Grenzen liegen? Das machen wir mit der Vernunft. Warum? Weil alle Menschen die Vernunft haben. Und, so sehen es die Aufklärer, zu denen Rousseau gezählt wird, die Vernunft die Stimme der Menschheit im einzelnen Menschen ist. Die Zivilisation schafft das Böse und die Vernunft bändigt es. Doch wer bestimmt in einer Gemeinschaft nun, was vernünftig ist? Und da wird es natürlich schwierig. Schnell kann es, wie wir wissen, zu einer Diktatur der Vernünftigen kommen, die vielleicht ja nur Besserwisser sind. Oder zu einer Diktatur der Mehrheit, welche die Grenzen einer Minderheit nicht mehr zu akzeptieren in der Lage ist. Zudem wiegt ein anderer Gedanke schwer und der ist fast der wichtigere. Denn der Einzelne verliert seine eigene Freiheit, wenn er sie an den Staat überträgt. Rousseaus Lebensgeschichte zeigt ihm, dass der Mensch auch später etwas vom Staat dafür fordern wird, wenn er schon seine Freiheit abgibt. Eine Art Entschädigung. Der Mensch muss im Staat so aufgehen können, wie er wollte, dass der andere in ihm aufgeht. Rousseau fordert im Grunde eine Liebesbeziehung zwischen Staat und Mensch. Leidenschaft und Liebe von Staats wegen. Und er führt das Beispiel einer Mutter aus Sparta vor, die ihre Söhne in einer siegreichen Schlacht verlor und bei der dennoch die Freude über den Sieg überwog. Sie sei das Vorbild. Ob er sich schon vorstellen konnte, dass genau dies die Nationalsozialisten von den Müttern der Soldaten einforderten? Am Ende hat also Rousseau die Freiheit, die er so stark empfand, abgegeben in den Staat hinein. Er hat sie benutzt, um sie an der Garderobe des Staates abzugeben. Doch das scheint für ihn eine Notwendigkeit, denn da der Mensch seine ursprüngliche Natur verloren hat, muss er mit seiner ganzen Existenz vergesellschaftet werden. Sein ständiger Kampf gegen das Böse, ein ständiger Kampf der Gesellschaft um die Zufriedenheit ihrer Bürger. Doch denkt man mal weiter, was würde denn geschehen, wenn die Gesellschaft den Kampf um einen Bürger verliert? Wenn dieser sich gegen die Gesellschaft verhält, asozial wird, hat sie dann das Recht, ihn zu töten? Genau dies behauptete Adolf Hitler. Und deshalb habe das deutsche Volk Recht, die Juden zu töten. Und die Welt werde den Deutschen eines Tages dankbar dafür sein. Was Rousseau übersehen hat, auch Institutionen bestehen aus Menschen. Sie können nur bedingt das Böse verhindern. Und so verlagert er das Problem nur auf eine andere Ebene. Zudem ist es wohl ein Fehler, die Freiheit in ihrer Gänze zu verlagern. In der Hoffnung, dass der Volonté générale mal alles richten werde. Die Freiheit ist ein Wesenskern des Menschen und sollte ein Staatengebilde nur so viel Freiheit an sich ziehen, wie nötig ist, um seine schützende Funktion auszuüben. Eine Freiheit kontrolliert die andere. Die Freiheit der Bürger kontrolliert die Freiheit des Staates. Rousseau hatte wohl zu wenig Vertrauen in die Menschen. Der letzte Schritt. Der Wille zur Macht. Der deutsche Philosoph Friedrich Wilhelm Nietzsche lebte von 1844 und starb 1900 in Weimar. Zudem war er Dichter und klassischer Philologe. Krankheiten quälten ihn Zeit seines Lebens und so reiste er als heimatloser und recht unbekannter Autor zwischen Frankreich, Italien, Deutschland und der Schweiz umher. Als er 44 Jahre alt war, brach eine schwere Geisteskrankheit aus und 11 Jahre später starb er daran. Im Mittelpunkt von Nietzsches Denken steht der Wille. Er hat ihn für sich neu definiert und wollte zudem die traditionelle Philosophie zu diesem Thema zum Einsturz bringen. War bis dahin der Wille eher ein Begehren, oft gar nur ein dumpfer Trieb, so nimmt Nietzsche ihn jetzt todernst und versteht ihn als befehlen können. Der Wille kann dem Sein befehlen, hat Kraft, das Sein wachsen zu lassen, auch selber wachsen zu wollen. Der Wille will letztendlich die Lebenskraft steigern. Und er muss es auch, denn Nietzsche ist überzeugt, dass es nicht genügt, einfach nur das Selbst zu erhalten. Es muss vielmehr darum gehen, sich auszudehnen, sich zu intensivieren, sich zu steigern. Doch dabei gibt es keinen Sinn für die Welt, die vielleicht so eine bessere werden müsse, wie Schelling sagt. Bei Nietzsche zählt nämlich nur das eigene Leben. Das muss gelingen, das muss sich steigern, das muss alles Fremde und andere unter seinen Willen zwingen. Das Lebendige waltet, indem es überwältigt. Natürlich gibt es Widerstände und Bedenken von Seiten der herrschenden Moral, sagt er. Doch die müssen überwunden werden. Er sagt, es gibt nichts am Leben, was Wert hat, außer die Grade der Macht. Das Leben selbst ist der Wille zur Macht. Die Moral behütet nur die schlecht Weggekommenen vor dem Nihilismus, dem Fehlen aller Werte. Das ist eine Sklavenmoral und die muss weg. Stattdessen werden alle Werte umgewertet. Der Schutz der Schwachen ist immer böse. Die Überwältigung durch die Stärkeren ist immer gut. Es gibt nur noch Menschen, die entweder über dem Gesetz stehen oder welche, die unter dem Gesetz stehen, die es eben noch brauchen. Nicht alle sollen leben dürfen, sondern nur die großen Individuen. Nicht die Herde, sondern der Außergewöhnliche, der Übermensch. Der Wille zur Macht, der diese Sklavenmoral überrollt hat, bringt nun seine eigene Moral hervor. Der Dichter formuliert es so: Jetzt tüchtig die Zähne zusammengebissen, die Augen aufgemacht, die Hand fest am Steuer, wir fahren geradewegs über die Moral hinweg. Wir erdrücken, wir zermalmen vielleicht dabei unseren eigenen Rest von Moralität, aber was liegt uns daran? Niemals noch hat sich verwegeneren Reisenden und Abenteurern eine tiefere Welt der Einsicht eröffnet, schreibt er in der Genealogie der Moral. Die herkömmliche Moral, so wie wir sie kennen, entspricht nicht der menschlichen Natur, sondern sie degeneriert sie. Das klingt brutal und ist es auch. Und wir müssen sehen, dass Nietzsche diese radikale Zertrümmerung nicht durchgehalten hat. Er hat seine Gewaltfantasien auch gemildert, die von, ich zitiere, Vernichtung des Parasitischen und Entarteten und von der prachtvoll nach Beute und Sieg lüsternden, schweifenden blonden Bestie sprachen. Am Ende forderte er vor allem den Willen zur Macht über sich selbst, über die eigenen Tugenden, deren Kampf unbarmherzig im Inneren ausgefochten werden müsse. Du sollst Herr werden über dich, sagt er. Doch, so fragt sich natürlich auch Nietzsche, wenn jetzt nun der Wille so ist, der Wille als Wille zur Macht, wie konnte dann eigentlich eine solch falsche Sklavenmoral entstehen? Der Philosoph sagt, dass sich der Wille bis jetzt, mit ihm wird es nun alles anders, nicht selbst begriffen habe. Vor allem habe der Wille einen großen Fehler gemacht. Er habe nämlich seine Größe und Macht nicht erkannt und sie stattdessen nach außen getragen. Der Mensch habe damit Gott geschaffen. Ein tragisches Missverständnis, denn eigentlich ist Gott nur der Wille des Menschen zur Macht. Gott ist Illusion. Die gab sich der Mensch, weil er noch nicht an sich selbst glaubte. Vor allem, weil die Erkenntnis, dass es keinen Gott gibt, der einem retten könne, entsetzlich ist. Denn, so schreibt wieder der Dichter, wenn Gott tot ist, Nietzsche empfand sich gedanklich als sein Mörder, stürzen wir nicht fortwährend? Gibt es noch ein Oben und Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns dann nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Wie trösten wir uns, wir, die Mörder aller Mörder? Der Mensch eben, so Nietzsche, hat Angst vor seiner eigenen Courage. Die müsse er aber verlieren. Nicht sich in transzendente Ideen von Gott retten. Der Mensch müsse endlich sich selber treu bleiben. Er müsse das Diesseits heiligen, nicht das Jenseits. Er müsse verzichten auf den Trost aus dem Jenseits. Er müsse die alleinige Verantwortung für sich selbst übernehmen. Hier auf dieser Welt in seiner eigenen Identität gibt es genug zu finden. Zum Beispiel in der Kunst. Dort sind die Himmelfahrten zu Hause, alle Seligkeit findet sich dort, Ästhetik, Moral. Ästhetik statt Moral. Der schöne Gedanke zählt mehr als die moralische Verantwortung. Wenn wir diesen Gedanken von der Kunst auf die Wissenschaften übertragen, wird klar, erlaubt ist, was funktioniert. So wie die Atombombe und manche Wege in der Gentechnologie. Nietzsches Moral, bis ans Ende gedacht, entlastet so die Wissenschaften von ihrer moralischen Verantwortung. Und das führt wieder zur Verdinglichung der Welt und der Menschen. Kommen wir zu einem Fazit. Sokrates, Platon, Augustinus, Schelling, Rousseau, Nietzsche. Das Böse, sagen alle, ist im Willen angesiedelt, denn hier treffen wir die Entscheidungen. Die Griechen und auch noch Augustinus und Thomas von Aquin, den wir nur kurz angesprochen haben, sind sich dessen bewusst, auch wenn sie unterschiedliche Schlüsse aus der Erfahrung der Freiheit ziehen. Während die Griechen nach gedanklicher Mäßigung und in Bezug zu dieser Welt rufen, fordert Augustinus auf, nach der transzendenten Welt zu streben. Denn je mehr man sich dem Leben öffne, umso mehr kommt man dem Guten nahe. Der Verrat an der Transzendenz des Menschen, so Augustinus, ist der Grund zur Möglichkeit des Bösen. Schelling sieht das auch so. Doch er bringt einen neuen Gedanken ein. Während seine Vorgänger dachten, die Welt sei gut und in Ordnung und nur der mit Freiheit begabte Mensch könne böse sein, sah Schelling die Welt als schlecht. Wenigstens sah er die Notwendigkeit und Möglichkeit der Weiterentwicklung. Allerdings ohne die Gewissheit, dass diese Welt nicht ein genereller Fehler sei und alle Mühe sinnlos sein könnte. Rousseau sieht vor allem in der Gesellschaft das Problem und den Ort, an dem der Wille des Menschen vergiftet werde, und er hofft auf einen neuen Staat, unterworfen dem allgemeinen Willen einer gemeinsamen Vernunft. Was Rousseau als verbindendes Element sieht, davon will Nietzsche nichts mehr wissen. Der Wille sei immer der Wille zur Macht. Es gibt keinen Sinn für die Welt, wie bei Schelling. Das Lebende waltet, indem es überwältigt. Die Sklavenmoral muss weg, die Werte müssen umgewertet werden, was böse war, wird gut und umgekehrt. Der Wille müsse dabei immer wieder zu sich selbst kommen und aus eigener Kraft und Überzeugung entscheiden. Nur der Außergewöhnliche dürfe überleben, der Übermensch. Was Sokrates, Platon, Augustinus und Schelling, Rousseau und Nietzsche aber gemein ist, sie wissen, dass sich das Böse an unserer Begegnung mit dem Anderen entscheidet. Und sie bauen ihre Argumentation auf den Willen und die Freiheit auf. Sie sind alle davon überzeugt, und das ist der Schluss, den wir dann ziehen können, nicht das Böse ist der Herr des Menschen, sondern der Mensch ist der Herr des Bösen. Erlauben Sie mir am Ende noch zwei, drei kurze Anmerkungen zu dem Thema, die ich sicherlich nicht gedanklich angemessen durchdrungen habe. Und ob diese Anmerkungen jetzt in dem Protokoll des heutigen Abends etwas verloren haben, müssen Sie selbst entscheiden. Was wir jedenfalls gesehen haben, ist, dass Böse ist eine Sache, die uns immer aufgegeben ist. Es ist keine Krankheit, die mit der Gabe einer Medizin geheilt werden könnte oder mit dem Denken eines klugen Gedankens endgültig in den Griff zu bekommen wäre. Das Böse ist in unserem Willen angesiedelt und so in jeder Tat und jedem Gedanken stehen wir auf dem Spiel. Müssen wir uns dem Bösen entgegenstellen. Wir haben heute nur selten vom Guten gesprochen. Meines Erachtens ist es auch nicht das Gute, das dem Bösen die Stirn bietet. Denn wie das Böse ist es auch dem Willen des Menschen unterworfen. Augustinus schrieb einst in seinen Confessiones nach einem Leben voller Schuld und Angst und seiner Leidenschaften für das Leben und Gott, schrieb, liebe und dann tu, was du willst. Es ist die Liebe, die uns vor dem Bösen rettet. Wer liebt und geliebt wird, weiß, wo die Grenzen des eigenen Ichs und die der anderen entlang führen. Liebe, das ist nicht Blindheit des Herzens, sondern das Verständnis des anderen, weil man von sich selbst absehen kann. Und genau darin liegt das Ende des Bösen. Natürlich wird der unvollkommene und freie Mensch immer wieder Böses tun, doch den Kreislauf des Bösen unterbricht nur die Liebe, weil sie etwas kann, was dem Bösen den Wind aus den Segeln nimmt. Liebe verzeiht. Gleichzeitig beschönigt sie nicht, sondern sieht, eben weil sie verzeiht, immer auch die Verantwortung des Menschen. Sie weiß, dass wir und nur wir die Herren des Bösen sind. Und deswegen ist sie größer als das Böse. Und darum weiß Augustinus, liebe und tu, was du willst. Einen schönen Abend. Danke.
Ja, ganz herzlichen Dank, Andreas Bechtold, für die Ausführung über das Böse und nicht allein das Böse. Haben Sie Fragen an unseren Referenten? Denken Sie, ja, haben Sie Einwände oder wollen Sie etwas noch besser verstehen? Ja, bitte.
Man kann umgekehrt sagen, dass der Nationalsozialismus und seine Ideologie oft Nietzsche herangezogen hat, ja. Das geht schon, aber ich glaube, man darf ihn nicht ganz so deuten. Es ist so, dass er immer noch eine Moral fordert. Es ist bloß nicht die Moral, die von alten Pfaffen überliefert ist. Was Nietzsche vor allem getan hat, ich habe es ja nicht so aufgeregt, autobiografisch bedeutsam, dass er gesagt hat, wir müssen lernen, wieder die Moral wirklich in unseren Willen zu holen. Und nicht nur das zu übernehmen, was wir überliefert bekommen haben. Er war Sohn eines Pfarrers und wuchs mit 6 Schwestern auf. Entschuldigen Sie bitte die Verkürzung seines Lebens, aber von daher glaubte er, dass eine Moral auch wieder neu wachsen können müsse. Und das bedeutet, dass die alte über Bord geworfen werden müsse. Und er sah vor allem, dass der Wille zur Macht derjenige sei, der unser Leben in erster Linie bestimmt. Ich glaube nicht, dass man ihm gerecht wird, wenn man ihm sagt, dass er sozusagen ein Wegbereiter des Nationalsozialismus war. Auch wenn seine Sprache, ich habe bewusst ja die Zitate rausgesucht, ich glaube, auf die spielen sie an, ne? Mit der blonden Bestie und der Parasitären und dem Entarteten, die haben sich da schon drauf berufen, klar. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn vollkommen verstanden haben. So vernünftig waren die auch nicht.
Ich glaube, dass man Nietzsche auf 2 Arten lesen kann. Einmal so und einmal aber auch als einen radikalen Aufklärer, ja, der eigentlich in der ganzen Tradition der Aufklärung steht und uns darüber aufklärt, dass Vernunft alleine nicht zu einem aufgeklärten, vernünftigen Menschen führen kann, sondern dass sie ihre Schattenseiten hat. Und das wird in manchen Schriften extrem betont. Und genau da sind die Anknüpfungspunkte, an denen dann solche Ideologien sich festmachen. Aber es wird dem Denker Nietzsche mit Sicherheit nicht gerecht. Abgesehen davon ist es ein hochzerrissener Mensch. Das mit den 6 Schwestern und so weiter. Er wuchs nur unter Frauen auf. Und das war ein Drama für den armen Kerl. Da ging eine ganze Menge ganz radikal schief. Ich sage ja nicht, dass das immer schief gehen muss, aber in dem Fall ging es ziemlich schief, weil es ziemlich autoritäre Figuren offenbar waren. Seine Mutter und die eine Schwester haben ihn, glaube ich, ziemlich zugesetzt.
Bis ans Ende seines Lebens.
Ja.
Die entscheidende Schwester hat sich sogar noch um die Vermarktung seiner Bücher gekümmert, als er schon geistig umnachtet war. Ich glaube, das sagt alles.
Die geistige Umnachtung ging übrigens auf einen Kontakt zurück, wahrscheinlich den einzigen, den er je geschlechtlich mit einer Frau hatte. Und es ging schief, er hat sich Syphilis geholt und das war dann zu der Zeit noch nicht heilbar. Ja, also ein ziemlich verkorkstes Leben, das dann eben auch manchmal in verkorksten Schriften endete. Aber nicht alles darf man so sehen. Da sind auch sehr aufklärerische Ideen in Nietzsche zu finden. Also sehr zwiespältiger Denker. Aber solche Leute können natürlich leicht missbraucht werden, ne, die so zwiespältig sind und die vor allen Dingen manchmal eher dichterisch denn philosophisch formulieren und argumentieren. Da wird auf einmal ein viel größerer Raum frei für Interpretation, die natürlich in verschiedene Richtungen laufen kann. Jo. Haben Sie sonst Fragen an Herrn Bechtold? Ja, bitte.
Mich interessiert wieder mal, wieso existiert das Böse überhaupt?
Bitte?
Wieso existiert das Böse überhaupt?
Wieso das Böse überhaupt existiert, ist Ihre Frage.
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, das ist der Preis, den wir zahlen müssen, dass wir frei sind. Wenn Sie natürlich wollen, können Sie sagen, wir sind nicht frei und in dem Moment sind wir auch nicht mehr böse. Dann tun wir einfach Dinge. Aber da wir das Gefühl dafür haben, dass wir Dinge gut machen können und böse tun können, glaube ich, dass wir die Freiheit von der Freiheit wissen und dass wir mit der Freiheit begabt sind. Gleichzeitig haben wir dadurch zwangsläufig die Möglichkeit, sowohl gut wie böse zu entscheiden. Ich glaube, dass es der Punkt ist, dass wir auf der einen Seite Angst haben, uns anderen Menschen zu öffnen und deren Bedürfnisse zu begreifen, gleichzeitig aber auch die Sehnsucht haben, diese Menschen an uns heranzulassen und mit ihnen in Gemeinsamkeit zu sein. Und in diesem Zwiespalt entsteht das Böse. Ich glaube, dass es vor allem Angst ist, mit anderen Menschen zusammenzuleben. Ich glaube, das ist der Moment, wo das Böse zu existieren beginnt.
Also, ich habe das richtig verstanden, dass das Böse und Gute existiert nur in uns, in unseren Köpfen.
In unserem Willen, ja. Mhm.
Ja. Und dann heißt es, wenn es keinen Menschen gibt, dann wird er auch nichts Gutes Böses geben. Ja.
Ja.
Und ja, da heißt es, das Gute und Böse existiert nur, weil ein Mensch existiert, oder?
Ja.
Und das heißt, dass das Gute und Böse kann ein Gute nicht existieren, oder? Ich komme zu der logischen Schlüsse.
Ja, den letzten Satz habe ich
nicht verstanden. Den habe ich akustisch auch nicht verstanden, den letzten.
Ja, ich meine, dass wenn Gut und Böse in uns ist, dann heißt das, das ist nur unsere Wahrnehmung. Und das heißt, dass die beiden Sachen, die existieren nur, weil wir existieren. Wenn wir nicht existieren, dann existieren sie auch nicht.
Ja, ich würde, sie existieren dann nicht mehr für uns. Wir können ja immer nur aus unserer Sicht denken. Aber ich denke, ich bin davon überzeugt, dass Sie recht haben, dass das Problem des Bösen und das Problem des Guten in uns ist und nirgendwo anders. Wir sind die, die entscheiden. Also es ist unser Problem und wir entscheiden. Wenn, was ich meine mit der Freiheit, wenn wir sagen, es gibt keine Freiheit mehr und wir nicht mehr entscheiden, dann gibt es auch kein Gut und Böse mehr.
Dann kann man sagen, dass man braucht der Böse, um zu entscheiden. Weil es, wenn es das Böse nicht gäbe, dann können wir nicht entscheiden. Dann können wir nur für uns nicht für gut entscheiden. Und dann gibt es keine Entscheidung einfach.
Das können Sie so sagen. Bloß ist ja so, nicht so, dass das Böse außerhalb unserer selbst irgendwie existiert. Sondern es ist der Punkt, dass wir überlegen können, was das Böse ist. Verstehen Sie? Es ist nicht so eine Sache, wo ich zwischen Äpfel und Birnen entscheide. Ist die Birne böse und der Apfel auch? Nicht. Jetzt wähle ich den Apfel. Sondern wir machen Apfel und Birne gleichzeitig mit.
Jetzt seien Sie mir bitte nicht böse, wenn ich Sie jetzt mal überspringe, weil da hinten waren noch zwei weitere Fragen. Aber wenn Sie diskussionsfreudig sind, glaube ich, werden Sie da noch im Anschluss Möglichkeiten finden. Da oben haben Sie zwei
Leute. Warum gibt es das in der Tierwelt? Warum verwendet man da den Begriff böse nicht? Und welchen Begriff verwendet man dort?
Also bei den Tieren wir nicht vom Bösen reden, ja.
Weil wir davon ausgehen, dass Tiere eben nicht jene Freiheit haben. Wenn ihnen der Wille fehlt, so wie wir ihn als Menschen haben, dann haben sie das nicht. Also Schelling würde jetzt so argumentieren, die Tiere haben nur die kontrahierende Bewegung des Selbsterhaltungstriebs nach innen, sozusagen die absolute Selbstherrlichkeit. Es gibt nichts außer mir selbst und meinem Instinkt, sonst nichts. Diese expansive Bewegung nach außen, die Verantwortung übernimmt für die Welt, geprägt aus Vernunft und Liebe, würde er sagen, haben Tiere nicht. Und deswegen ist der Mensch dem Tier, ist nicht überlegen, aber er ist einfach anders. Er hat diese Aufgabe gestellt bekommen. Wenn er die nicht wahrnimmt, um jetzt den Begriff von dir aufzugreifen, Daniel, heißt es, er wird zum metaphysischen Tier. Er hat zwar die Möglichkeit, aber er nutzt sie nicht. Dann benimmt er sich wie ein Tier. Er gibt seine Freiheit ab.
Müssen wir wahrscheinlich erklären, was metaphysisch heißt, oder? Wissen Sie das?
Mach's nur.
Ich wusste, ich reite mich rein. Du möchtest nicht? Soll ich es versuchen?
Mach nur, ja. Ich habe die ganze Zeit geredet.
Ach so. Ja, okay, dann versuche ich dich mal.
Ich kann ja sagen, wenn es nicht stimmt.
Ja, das ist schon gut, wenn man einen Richter hat. Ja, der Begriff kommt aus dem Griechischen und heißt leitet sich ab von Metata Physica. So wurden die Schriften genannt, die Aristoteles geschrieben hat, nachdem er mit seiner Physik, also seiner Naturlehre, fertig war. Das ist zuerst einmal nur eine ganz formale Beschreibung, das ist der Krempel, den Aristoteles geschrieben hat, als er mit seiner Naturlehre fertig war. Daraus wurde aber ein Fachbegriff. In der Naturlehre guckt sich Aristoteles an das Seiende, alles was ist. Und in der Metaphysik, also den Schriften, die nach dem kamen, guckt er sich an, was macht das Seiende zum Seienden? Das Sein, gut, aber was ist das? Also er macht hochgradige Spekulationen darüber, was die Dinge, die Menschen, alles was ist, sein lässt.
Na? Wenn ich anschließen darf, das ist toll gemacht, wenn ich anschließen darf, während man sich vor der Metaphysik im Regal mit der Sache beschäftigt, wie die Dinge funktionieren, fragt man sich hinten, warum es überhaupt Dinge gibt. Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Das bezeichnet man als die grundlegende Frage der Metaphysik.
Was macht das Seiende zum Seienden?
Der Schwarzsau kompliziert, das war auch richtig.
Ah, sehr gut. Ja, da hinten war, glaube ich, nochmal eine Frage.
Ja, mich hat einfach mal interessiert, ob man jemand von den werten Herren vielleicht über Volksstamm oder ähnliches oder vielleicht auch, ich weiß jetzt nicht, verschollene Kulturen Bescheid weiß, die jetzt nicht den Begriff des Bösen und des Guten verwandt haben oder zumindest verwandte Begriffe, also die sich dessen gar nicht bewusst sind.
Das Kulturen, die auf diese Unterscheidung verzichten zwischen Gut und Böse.
Rousseau würde, also die werten Herren, sind es jetzt eigentlich wir oder die Philosophen hier?
Wir stehen.
Wenn wir den werten Herren nun glauben mögen, ist es ja so, dass das Böse der Preis des freien Willens ist, den jeder Mensch hat. In dem Moment kann in keiner Kultur, die aus Menschen besteht, Gut und Böse nicht existieren. Ich bin auch fest überzeugt, dass in dem Moment, wo wir zusammenleben, wir die Erfahrung des Bösen machen. Und wir versuchen herauszufinden, wie wir das regeln können. Wir geben uns dann Normen, Werte, um das in den Griff zu bekommen. Und ich glaube nicht, dass es eine Kultur gibt, vielleicht ist sie dann nämlich keine mehr, die keine Unterscheidung zwischen Gut und Böse trifft. Ich wüsste es auch keine, nur nie davon gehört. Und ich rede mich jetzt ein bisschen auf die raus, weil ich sage, wenn die Recht haben, und das glaube ich mit dem Willen und so, dann geht es rein denkerisch gar nicht.
Rein denkerisch geht schon noch was, gell? In der neueren Philosophie hat man sich angeschaut, insbesondere im 20. Jahrhundert nach der sogenannten sprachphilosophischen Wende, nachdem die Philosophen angefangen haben herauszufinden, dass viele philosophische Probleme sprachliche Probleme sind, ja, hat man angefangen, sich statt mit Ethik, mit Metaethik zu beschäftigen. Also dieses Wörtchen Meta, nach oder über, ja, schlug sich dann da nieder und man hat angefangen anzugucken, wann sprechen wir davon, dass etwas gut ist? Ja? Und was sind das für Zuweisungen, die wir damit sprachlich treffen? Und da kann man dann schon den Schluss ziehen, dass solche Unterscheidungen sprachgebunden sind. Dass die also zu bestimmten sprachlichen Systemen gehören, es aber denkbar ist und womöglich auch existent ist, dass es sprachliche Systeme gibt, die das nicht haben. Es gibt Sprachen, die haben zum Beispiel kein Ja und kein Nein. Ist für Sie wahrscheinlich relativ schwierig, damit klarzukommen. Also für mich zumindest schon. Aber es geht. Ja? Also das ist durchaus eine kulturgebundene Sache. Und die Philosophen, die wir hier hören und diskutieren, im Regelfall, sind natürlich dem abendländischen Denken verpflichtet. Wie wir alle. Aus der Nummer kommen wir alle nicht raus. Da können Sie 100-mal nach Indien zu meditieren fahren. Das bringt Ihnen gar nichts. Sie kommen aus dem Abendland und sind der christlichen und der Tradition verpflichtet, der jüdischen Tradition verpflichtet und dem Denken, das die Griechen aufgebracht haben und die Römer ein bisschen fortgesetzt haben. Und auf das wir aufsitzen. Also wäre ich vorsichtig, kann man drüber streiten. Nun gut, dann ja bitte.
Es ist nicht, also man kann aus Augustinus' Konfession es bestimmt nicht ableiten, sich dem Drogenrausch hinzugeben und so ziemlich jedem aus meiner Sicht Rock hinterherzusteigen und dann würde man irgendwann mal Gott begegnen. Ich glaube, das hätte er nicht gemacht. Übrigens, als ihm klar wurde, dass das Leben nicht so geht, hat er als allererstes mal ein Kloster gegründet. Der Punkt ist aber der, dass er gesagt hat, dass dieses Verlangen, nach dem, was Sie beschrieben haben, nach dieses Verlangen nach einem ausschweifenden Leben, dass dieses Verlangen menschlich sei und im Grunde richtig. Nur muss es auf die richtigen Dinge gerichtet werden. Die sterblichen, unvollkommenen Dinge werden mich nicht wirklich befriedigen. Sie werden mich irgendwann sogar zugrunde richten. Ich muss mich selber transzendieren. Das ist, was er sagt, Transzendenzverrat. Solange ich einfach nur ausschweifend bin Und er bezog das übrigens nicht nur auf seinen Lebenswandel, sondern zum Beispiel auf die Bedeutung, die er seiner Karriere gab und wie er dort taktiert hat. Dann bleibe ich bei mir selbst kleben. Ich wachse nicht über mich hinaus. Und dieses über sich hinauswachsen auf einen guten Zweck seines Lebens hin, den er in Gott fand, das ist das, wo er sagt, das müssen wir tun. Und insofern trifft es dann wieder mit Einstein. Er sagt, wir müssen über uns selber raus, vergessen unsere eigene Subjektivität immer in den Vordergrund zu stellen, unseren eigenen Willen, sondern auch den der Gemeinschaft.
So, bezeichnenderweise sind das Altherrengedanken, ne? Das muss man sich immer klar machen. Sie sind jung, sie dürfen vielleicht noch ein bisschen sich mit dem Streben, dem Verlangen, dem Begehren und so weiter beschäftigen. Die Altherrengedanken kommen dann später von ganz allein. Also ich glaube, muss man wirklich sich klar machen. Ja? Das hat was mit Lebensaltersphasen zu tun, welche philosophischen Ideen man dann vielleicht folgt. Ja? Und solche, also diese, wenn Sie mal angucken, wann die Jungs anfingen, Verzicht zu predigen. Es war immer im richtigen Alter, also da, ja, wo man dann auch vielleicht ein gewisses Leben schon gelebt hat, dann kann man sich den Rest etwas schmackhafter machen, indem man so denkt. Aber damit kommt womöglich zwischen dem Theologen und dem Philosophen ein kleiner Zwist auf. Ich gehe da jetzt mal lieber nicht mehr in die Tiefe. Haben Sie noch Fragen?
Da hinten war noch eine, glaube ich. Ich habe es nicht mehr so im Kopf.
Ja, Sie haben.
Sie haben gesagt, es gibt keine Böse, das Böse gibt es bei Tieren nicht. Aber es gibt doch zum Beispiel bei diesem Problem der Bruno, gab es doch, der hat auch Schafgegrisse ohne diesen Überlebenszwang. Also ist ja eigentlich doch ein böses Tier, ne?
Also wer mehr frisst, als er braucht, ist böse.
Noch einmal, er müsste ja die Freiheit gehabt haben. Und ich glaube nicht, dass er den Willen zur Freiheit hat. Ich glaube, dass er das auch nicht böse oder gut empfand, weil das ist ja auch der Punkt. Wenn Sie mit ihm anfangen könnten zu diskutieren, ich meine das jetzt ernst und wirklich als ernstzunehmende Gedanken, wenn es Ihnen gelänge, mit ihm zu diskutieren, ob er das jetzt gut oder böse fand, in dem Moment gebe ich Ihnen recht, dann sage ich, dann ist er gut oder böse. Aber da er vollkommen geleitet ist von dem, was ihm gerade sozusagen in den Sinn kommt und von seinen Instinkten, die wahrscheinlich durch das Zusammenleben mit Menschen oder in den Umfelden, wo er sich bewegt hat, einfach sozusagen pervertiert wurden. Er war nicht mehr das Tier, das er eigentlich hätte sein wollen. Aber das heißt ja nicht, dass er gleich menschlich wurde. Hoffe ich doch. Denn aus Ihrer These müsste man dann herauslesen, das Tier, das irgendwie pervertiert ist, wird zu dem, was wir dann als Mensch kennen. Hoffentlich ist es nicht so. Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt Ihren Gedanken ein bisschen übertrieben habe. Das haben Sie ja nicht sagen wollen, aber fällt mir jetzt gerade so ein.
Da steckt man halt nicht drin. Ja.
Das ist ein Affekt oder ein Reflex-Töte, dass es nicht böse ist.
Deswegen unterscheidet unser Rechtssystem ja da auch.
Der Punkt ist,
ernsthaft?
Nein, der Punkt ist, wo die Frage, die sich dann stellt, ist nämlich die, was ist das Böse an dieser Tat? Diese Tat an sich ist natürlich böse, man darf niemanden töten, das ist vollkommen klar. Der Punkt ist nur der, hättest du die Chance gehabt, das im Vorfeld zu vermeiden, dann bist du vor allem dafür schuldig gesprochen. Bist du nicht ein Mensch gewesen, der so weit erwachsen war, so weit entwickelt, so weit sich selber transzendierend in der Lage, dass du solch eine Situation hättest meiden können? Das sind die Dinge, die dann bei der Rechtsprechung eine große Rolle spielen. Man sagt dann nicht, dass diese Schuld nicht existiert, aber man sagt, man fragt, in welchem Maße. Darüber haben wir uns heute Abend ja gar nicht Gedanken gemacht. Wir haben einfach nur gesagt, ja, gut oder falsch. Weil, ne, da bräuchte man noch ein paar Wochen und Abende, um dann zu überlegen, wie können andere Menschen denn überhaupt Schuld bewerten und wie gehen wir damit um. Bei Rousseau ist ein bisschen angestoßen, was passiert, wenn jemand unvernünftig gegenüber der Gesellschaft ist. Aber da haben wir uns keine Gedanken.
Aber wie sehr diese Idee, dass Böses zu tun abhängig ist von dem Willen, ja, dass das vorausgesetzt wird, das spiegelt sich in unserem ganzen Rechtswesen. Ja. Auch eine Unterscheidung zwischen Strafmündigkeit und Nichtstrafmündigkeit, die getroffen wird. Ja. Das baut alles auf dieser Idee auf, dass ein Wille vorhanden ist. Aber da hätte ich mal eine Frage, wenn von Ihnen keine mehr. Eine hätte. Kann eigentlich unwillentlich, nun unwillentlich schon, aber können Systeme Böses schaffen? Wir haben da gerade Anlass drüber nachzudenken. Können Systeme Böses schaffen? ohne dass da einer willentlich an der Schraube dreht, sondern aus dem System selbst heraus kann da etwas generiert werden, was ja, nachteilig ist, gar böse wird. Ja?
Soll ich antworten?
Ja, ja.
Achso.
Meine Frage an dich.
Definitiv ist es so, dass ja in Institutionen Menschen existieren und handeln und sich zwischen Gut und Böse entscheiden. Nun haben diese Menschen, wir haben diese Modelle kennengelernt, sie können es ästhetisieren, sie können es moralisieren, oder sie können es auch instrumentalisieren, können sie sagen, sozusagen ihre Freiheit an das System hinweg delegieren und können sagen, tut uns leid, aber so sind die Sachzwänge. Tut uns leid, so sieht das Formular nun leider aus. Tut uns leid, Sie fallen nicht im Gesetz darunter. Tut uns leid, Sie kriegen kein Hartz 18. Tut uns leid, aber da kann ich nichts dafür, ich mache ja die Gesetze nicht. Ich mache die Verordnungen nicht. In diesem Moment hat dieser Mensch freiwillig seine Freiheit abdelegiert und ist böse. Er hat seine Transzendenz überschritten, seine Fähigkeit zu begreifen, dass dort gegenüber kein Fall sitzt, sondern ein Mensch. Und in dem Fall hat er etwas Böses getan. Deswegen treten Sie allen Bürokraten in den Arsch, um es auf gut Deutsch zu sagen. Sie haben die Gefahr, genau das zu tun. Es gibt keine Sachzwänge, es gibt bloß Dinge, die Menschen nicht wollen, um es mal so zu formulieren.
Ich glaube, da kriege ich vor lauter Treten Ischias. Nun gut, haben Sie noch Fragen? Wenn nein, dann setzen wir das ähnlich fort in der nächsten Woche. Da ist nämlich der Begriff, mit dem wir uns beschäftigen, Verbrechen. Da wird Asta Scheib da sein, eine renommierte Schriftstellerin, Autorin, Publizistin. Und der Vortrag wird sicherlich ein bisschen eine andere Form annehmen, als die, die Sie bisher gehört haben. Es wird nicht ein reiner Vortrag sein, sondern Frau Scheib eine Mischung machen, Ihnen ein paar Dinge erzählen und erläutern, aber auch aus einem Roman Ihnen etwas vorlesen, den sie genau zu diesem Thema verfasst hat und der gerade ganz gut in der Kritik aufgenommen wird. Nun denn, schönen Abend ohne viel Böses.